Ja, in dir, du treuer Gott und Vater, ist Freude, auch im Leid, auch in Bedrängnissen, in Einengungen. Denn du bist der, der uns frei gemacht hat. Wir danken dir, dass du in deinem Sohn auf Golgatha diese Direktverbindung zu uns Menschen aufgenommen hast. Hab Dank dafür. Und du wirst einmal in ihm alles, dieses ganze All, zurückbringen in die Herrlichkeit, die du dir vorgenommen hast. So danken wir dir jetzt, dass du uns auch an diesem Abend unsere Herzen still machst, unsere Gedanken gefangen nimmst in deinen guten Heiligen Geist. Und wir danken dir, dass du auch unseren Bruder Kraft von oben zuteilst, auf dass er uns mitteilen kann, was jetzt heute Abend dran ist. Segne uns die Stunde nach deinem Wohlgefallen. Amen.
Das war mir in der Gemeindearbeit, die ich ja 40 Jahre lang gemacht habe. Ich war immer in einer Gemeinde, allein, als Gemeindepfarrer in der Stuttgarter Innenstadt. Wenn man Besuche macht, das ist ja was ganz Wunderbares, dass die Leute einen erwarten. Ich habe es nie erlebt, dass man nicht reingelassen wurde. Die Leute warten ganz sehnlich, dass sie jemanden besuchen. Auch gottlose Leute, aus der Kirche ausgetrennte Leute, warten drauf. Denn jeder hat ganz viel Schweres, mit dem er nicht fertig wird. Ob Gläubige oder Ungläubige, ob es Christen sind oder Atheisten, jeder hat ganz viel Not. Man kommt oft nicht dahin, aber in den meisten Fällen gelingt es doch recht rasch. Und das ist ganz wunderbar, wenn man hört, was die Menschen bewegt. Und Sie haben das schöne Thema ja über diesen zwei Wochen, wirf dein Anliegen auf den Herrn. Und ich habe heute Abend einen Abschnitt ausgesucht aus 2. Könige 6. 2. Könige 6. Das Alte Testament ist ja voll von ganz anschaulichen Beispielen. Wir waren dieses Jahr wieder in Israel und da haben wir abends ins Hotel den Viktor Smadja eingeladen. Das ist ein Jude, der als Kind in Tunesien aufgewachsen ist. Sein Vater ist von den Nazis in Struthof ermordet worden. Der war geschäftlich in Frankreich und hat ein Rückfahrticket wieder nach Tunesien. Und dann hat er es einem anderen gegeben, der gerade dringend das braucht. Das erfahre ich einen Tag später. Aber da war die Vichy-Regierung, die dort in Frankreich war, das wissen Sie noch, diese Marshal Petain-Regierung, hat angefangen, ab dem nächsten Tag die Juden zu verhaften. Und da ist er hineingekommen, in Struthof umgebracht, der Vater. Und der junge Kerl ist als Jude von Amerikanern auf einer Kinderfreizeit im Alter von 15 Jahren in Nordafrika zum Glauben an Jesus gekommen. Und dieser Viktor Smadja leitet heute in Jerusalem das große christliche Druckhaus. Das ist die Säule der Gemeinde Jesu in Jerusalem, Gründer der großen evangelischen Gemeinde in der Prophetenstraße. Und der Viktor Smadja, das ist so toll, wenn man ihn hat, der hat allen Reiseteilnehmern ein Büchlein geschenkt von einem Juden, Adolf Safir. Jesusgläubigen Juden, schon vor über 100 Jahren hat er gelebt. Alles im Alten Testament kannst du nur von Jesus her verstehen. Alles auf Christus hin verstehen. Darum ist das Alte Testament so wunderbar für uns. Deutet alles auf Christus hin. Wir müssen immer suchen bei den Geschichten, wo deutet das auf Christus hin. Jetzt muss ich es Ihnen noch kurz sagen. Das Nordreich Israel, von dem wir heute Morgen gehört haben, wie die Spaltung kam, das geriet später immer in große Kriegsnot. Das war natürlich klar, denn die hatten ja nicht Gott angebetet, sondern die Kälber von Samaria, die Kraft der Kälber. Dann waren auch Kälber in Bethel aufgestellt. Das war ganz schlimm, der falsche Gottesglaube im Nordreich. Und jetzt haben wir davor in Kapitel 6 die Syrer, die werden in der Bibel immer Aramäer genannt. Die Syrer sind ja bis heute eine ganz große Not für Israel. Die Syrer, da haben die Israeliten bis heute noch keinen Frieden hingebracht mit den Syrern. Das sind ja ganz gewalttätige Unterstützer der Terroristen bis heute geblieben. Aber in der biblischen Zeit war es eine große Bedrohung für Israel. Und diese Syrer sind gegen Israel gezogen, gegen dieses Nordreich, gegen Samaria und haben es belagert. Und da wird erzählt, wie der Prophet Elisa immer den König warnen konnte. Denn Gott hat es ihm enthüllt, dem Propheten Elisa. Wo kommen die? Und der syrische König hat gesagt, also, das ist ja furchtbar. Das Israel kann ich gar nicht besiegen, da ist ein Prophet Gottes. Und jetzt zieht er gegen den Propheten Gottes los. Die ganze Macht der syrischen Armee gegen den Mann Gottes. Und da lesen wir jetzt von Vers 15 ab im 6. Kapitel 2. Könige 6, Vers 15. Nein, wir fangen schon ein bisschen früher an. Vers 14. Da sandte der König der Syrer hin Rosse und Wagen und ein großes Heer. Alle gegen den Elisa. Das war, die sagten, das ist die Geheimwaffe Israels, der Prophet Gottes. Und als sie bei Nacht hinkamen, umstellten sie die Stadt. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Rosse waren in Israel immer etwas, da haben sie ganz arg Angst gehabt. Die Ägypter hatten Rosse. Salomo hat ja dann die Kavallerie eingeführt, aber Rosse, das war immer in Israel, weil Gott wollte ja nicht die Rosse haben, die Macht der Rosse. Und jetzt kam der mit seinen Rossen und mit den Wagen. Da sprach sein Diener zu Elisa, O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Elisa sprach, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Jetzt brechen wir hier einfach ab, das wollte ich heute Abend auslegen. Die Geschichte ist ja wunderbar, wie sie weitergeht, wie die Syrer mit Blindheit geschlagen werden, aber das klammern wir jetzt mal aus. Ich möchte mich noch einmal ein wenig hineinversetzen in diesen jungen Mann, der Diener beim Elisa war. Ein tüchtiger junger Mann, ein prächtiger junger Mann. Er hat alles andere ausgeschlagen. Er hätte ja sonst irgendwo in der Welt Karriere machen können, der junge Mann. Er wollte beim Propheten Gottes sein. Das ist schön, wenn ein junger Mann sagt, ich will auf der Seite Gottes stehen. Und dann hat er seine Planung, dort beim Propheten, dort will ich sein. Wir haben ja schon von diesem Diener einiges gelesen in den, die kennen Sie die Geschichten, wie dieser Diener des Elisa das Kind der Shunammitin aufwecken sollte. Und Elisa ihn hinschickt und sagt, leg den Stab auf das tote Kind. Und dann hat es natürlich nicht funktioniert. Wahrscheinlich war der junge Mann auch stolz, guck mal, jetzt komme ich und jetzt mache ich eine Totenauferweckung. Der Elisa muss nachher selber hinlaufen. Also interessant, was dieser junge Mann beim Elisa alles gelernt hat als Diener. Und jetzt sehen wir ihn hier in einer ganz schwierigen Stunde. Ich habe vorhin gesagt, jeder Mensch hat ganz große Nöte. Aber schlimm wird's erst, wenn man sagt, jetzt ist alles verloren. Jetzt ist alles verloren, es hat gar keinen Wert mehr. Das gibt's ganz häufig. Das gibt's in großer Krankheitsnot, das gibt's in großer wirtschaftlicher Not. Es war für mich immer wieder erschütternd, wenn ich auch erlebt habe, wenn Geschäftsleute mit ihrer Firma plötzlich vor der Insolvenz standen und das war furchtbar. Kann man denn da noch hoffen? Was will man denn da noch hoffen? Und das ist auch in den Krankheitsnöten so schrecklich. Und man sieht das alles. Wissen Sie, das Schlimme sind unsere Augen. Wir sind ja heute Augenmenschen. Deshalb hat der Fernseher so eine große Bedeutung. Wir glotzen uns zu Tode an dem Fernseher. Wir wollen da immer sehen, und was man sieht, da ist alles da. Wir sehen alles aus dieser Welt, so ganz genau. Die Berichte aus dem letzten Ende der Welt, da wird geschildert, die großen Bürgerkriege und die Opfer jetzt in Ossetien und Georgien und was weiß ich alles und was in Amerika passiert und im letzten Winkel der Erde, das sehen wir alles. Aber oft machen uns auch die Dinge, die wir sehen, ganz, ganz große Not, weil die Augen ganz besonders auf uns wirken. Und das Schwierige ist, dass uns Gott ganz wenig sehen lässt. Er lässt uns manchmal etwas sehen. Aber in den meisten Fällen lässt er uns nichts sehen. Das hat ja der Herr Jesus gesagt, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Das ist das Problem. Die nicht sehen. Wo wir sehen, die Macht des Herrn Jesus, da ist gar kein Problem. Aber das ist ganz, ganz schlimm, weil wir oft nicht sehen. Wir sehen die große Bedrohung. Ach, in wie vielen Stunden meines Lebens habe ich schon gedacht, jetzt ist alles aus. Und jetzt ist alles kaputt. Und jetzt ist alles vergebens. War für mich so ein unauslöschlicher Eindruck, wie ich als Kind 1943 den ersten schweren Luftangriff auf Stuttgart erlebte. Und der Luftschutz war, den habe ich schon bewundert. Das war so ein Mann mit so einer großen, breiten Kuppel und so einem Gürtel. Der Luftschutzwart hat sie auf den Boden geschmissen, hat alles aus, alles hat eingeschlagen. Es war nachher gar nichts. Aber das war die Panik, die Wände haben gewackelt, wenn die Luftminen runterfielen. Und meine Mutter hat den 23. Psalm gebetet, uns Kinder in ihren Schoß gedrückt und mit uns gebetet. Ganz wunderbar. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Wirf dein Anliegen auf den Herrn. Aber jetzt ist dieser junge Mann in schrecklicher Panik. Dieser Diener des Elisa, er hat ein großes Vertrauen gehabt, einen großen Glauben, sonst wäre er ja nicht beim Elisa gewesen. Aber jetzt, in diesem Augenblick, denken Sie, eine ganze Armee legt sich um dieses kleine Häuslein. Wo war das? In Dothan oder wo das war? Da, wo er wohnte, der Elisa, lagern die sich rum. Morgens, ich stelle mir das so vor, der junge Mann, früh aufgestanden, er wollte gerade das Frühstück richten für seinen Herrn, den Herrn Propheten, hat er das fertig machen wollen, hat die Fenster aufgemacht und wollte gut lüften. Das kann doch nicht wahr sein. Soldaten, so weit das Auge blickt. Und sie hatten doch nichts, nicht mal einen Revolver. Nichts. Wie soll man sich denn da wehren können? Die ganze Kriegsmacht der Syrer steht um sie her. Und da entfällt der Mut. Das ist ganz normal. Das ist ganz normal, was soll ich denn auch tun? Ich sage noch einmal, die Augen sind das große Angriffsfeld des Teufels. Auch für die Anfechtungen, für die großen Anfechtungen, die kommen immer von den Augen. Von unserem Gefühl, von den Augen, dass man plötzlich sagt, jetzt habe ich gar keinen Mut mehr. Ich will gar nicht mehr weitermachen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das werden soll. Wir sehen das alles. Viele von Ihnen sind auch älter. Da ist ja auch immer so, dass wir es dann oft auch ausmalen, wie wird das einmal sein? Werde ich pflegebedürftig? Werde ich dement? Was kommt alles? Da wollen wir uns alles so vorstellen. Wissen Sie, da kann man sich alles schrecklich ausmalen. Und wo ist dein Glaubensmut? Wirf dein Anliegen auf den Herrn. Ich muss noch hinzufügen, es ist noch so, der Widerstand der Syrer war ja deshalb so heftig, weil der Elisa ein Mann Gottes war. Und Sie müssen sehen, in der Welt tobt ein großer antichristlicher Hass. Großer antichristlicher Hass. Wir hatten es diesmal sogar bei unserer Israel-Reise erlebt. Das war ganz schlimm mit unserem israelischen Führer. Der hat so einen antichristlichen Hass gehabt, das war wirklich widerlich. Bloß weil wir Christen waren. Also für euch ist die Bibel überhaupt nichts und da mit seinen frechen Sprüchen. Aber das erleben wir im Islam. Das erleben wir bei den Buddhisten heute. Mein Freund Dr. Ajit Fernando in Colombo in Sri Lanka, Leiter von Jugend für Christus, ein großer Theologe, der in vielen Seminaren auf allen Kontinenten lehrt, aber immer wieder zurückkehrt, da sind es oft Hunderttausende von Buddhisten, die in großen Demonstrationen auf der Straße von weg mit den Christen, weg mit den Christen. Unser Freund Dr. Ajit Fernando hat oft gesagt, er muss ganz arg für uns beten. Wir halten es oft kaum mehr durch, weil wir erleben, wie der Buddhismus in den letzten Jahren ganz radikal voller Hass ist. wie die muslimischen Fundamentalisten, genauso voller Hass. Wir haben es auch bei den Indern erlebt, bei den Hindus, wie die ganz viele Evangelisten auch getötet haben. Und das ist ganz schwer, wenn man diesem ganzen antichristlichen Hass gegenübersteht. Stellen Sie sich mal vor, wie das heute ist für unsere Freunde im Iran, in Libyen, in Saudi-Arabien. Da darf es ja überhaupt keine Christengemeinde geben. Die müssen alle im Untergrund leben, in Nordkorea. Und wenn man dann so leben muss als Christ, da hat man oft gar keinen Mut mehr. Wie soll denn das noch ausgehen, wenn die ganze Staatsmacht gegen uns kämpft, wenn alle hergehen und das auslöschen wollen. Und dann versteht man, dass der junge Mann schreit, oh, weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Tun können wir gar nichts mehr. Das ist gut, wenn wir das merken. Wir können gar nichts tun. Leider singt man das Lied heute gar nicht mehr, aber es ist ein fantastisches Lied. Ein feste Burg ist unser Gott. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Weißt du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth. Und ist kein anderer Gott, das Feld muss er behalten. Und wenn die Welt voll Teufel wäre, also das müssen wir wieder singen und das müssen wir wieder lernen. Das sind keine abgegriffenen Lieder, sondern da steckt ja wirklich alles drin. Das sind ja richtige Trutzlieder. Wir leben heute in einer großen Freiheit, aber ich möchte immer auch junge Leute schon zurüsten. Ich meine immer wieder, unsere junge Generation wird auch hier bei uns in Deutschland sehr viel Hass und Verfolgung durchmachen müssen. Bloß wegen des Namens von Jesus Christus. Das hat ja Jesus angekündigt, dass wir gehasst werden um seines Namens willen. Wir wissen nicht, wo es kommt und woher es kommt, aber wir brauchen die Zurüstung und wir wollen uns damit auseinandersetzen, woher die Anfechtung jetzt auch kommt. Aber die Bedrohung ist so und der Ernst ist so groß. Ich hoffe, dass Sie ein bisschen Bescheid wissen, wie heute das durch viele Teile der Welt geht. In Laos sind wieder Christen umgebracht, im kommunistischen Laos, in Kambodscha ist ganz schwierig, auf Kuba ist ganz schwierig, in Nordnigeria werden dauernd Kirchen angezündet, Tausende von Christen haben in den letzten 2-3 Jahren ihr Leben verloren, einflussreiche Gemeindeleiter, ganz wild geht's dazu, weil der Islam mit feuriger Kraft kämpft und da sagt man, ist doch alles verloren, dann sieht man die schrecklichen Blutopfer und sagt, was soll denn noch werden, was können wir denn noch tun, hat's noch überhaupt einen Sinn? Wir sind so hilflos. Da ist die große Gefahr, dass wir abtauchen und sagen, ach, ich gebe alles auf, es hat doch gar keinen Wert mehr. Das ist auch eine ganz große Bedrohung, immer wieder für unser evangelistisches Zeugnis, da wir vor dem Unglauben der Welt zurückweichen und sagen, ich will den Mund halten, ich wage gar nichts mehr. Das ist so eine große Feindschaft. Wissen Sie, für unseren Herrn ist das gar nicht wichtig. Der Herr Jesus hat immer nur gegen eine Wand des Widerstandes gepredigt. In der Urchristenheit war der große Hass da, die Feindschaft. In Israel, im Römerreich, in Griechenland, überall hat's der Paulus gespürt. Wie sind die jungen Christen in das Martyrium geführt worden? Aber Sie müssen wissen, gerade der schlimmste Widerstand ist für uns nie ein Grund zum Zurückweichen, sondern um umso mehr den siegreichen Jesus-Namen zu verkündigen. Nie zurückweichen. Wenn Sie einmal angucken, wo die großen Verfolgungen waren, dort ist die Gemeinde am allerwunderbarsten gewachsen. So wie wir es jetzt in China erlebt haben, aber so war es schon im letzten Jahrhundert in Russland, in der zaristischen Verfolgung. Wir haben das erlebt, auch dann später in der Sowjetunion haben wir es erlebt. Wir erleben es jetzt auf Kuba. Überall erleben wir es auf wunderbare Weise. Nicht, weil Menschen das können. Wir Menschen können in solchen Situationen gar nichts mehr tun. Sondern der Herr offenbart sich auf eine ganz wunderbare Weise. Es ist ja gut, dass wir wissen, unsere Macht ist sehr begrenzt. Sind mal bewusst geworden, wir können keinen einzigen mit unseren goldenen Worten zum Glauben führen, wenn nicht Jesus durch den Heiligen Geist ein Licht im Herzen anzündet. Ist noch nie einer anders zum Glauben gekommen. Das ist Jesu ureigenstes Werk. Und da wollen wir immer dran denken, wir sind gar nicht die Macher. Und der Herr Jesus baut auch in diesen Tagen seine Gemeinde. Und das macht er auch in den Ländern des Islam, wo der Terror tobt, auf ganz wunderbare Weise. Für mich war es ganz wichtig, wie ich dort einmal auf den Molukkeninseln in Halmahera war. Dort sind alle Häuser niedergebrannt worden, alle Kirchen. Über 160.000 Leute sind geflohen auf die Nachbarinsel Sulawesi. Das ist das indonesische Inselreich. Indonesien besteht aus 13.000 Inseln im Pazifik. Ganz schwer haben die Christen geblutet, auch auf der Insel Ambon. Und das war ganz furchtbar. Viele Blut, etwa 10.000 haben das Leben verloren, Christen um ihres Glaubens. Und das war in den letzten 6 Jahren dort passiert, auf dieser Insel. Und wie ich dann dort durch die Ruinen lief, wenn dann hinten auf die Reste der Mauern mit so Farbe draufgeschmiert war, Jesus Dreckschwein. Nur alles wegen des Namens von dir. Heute, in unseren Tagen. Das ist die Speerspitze des Islam. Und da wollen wir gar nicht mit anderen Mitteln zurückfahren, als den Namen Jesus umso klarer bekennen. Denken Sie immer dran, wo Muslime bei in der Nähe wohnen. Erzählen Sie ihnen in aller Freude, was Ihnen Jesus bedeutet. Das Größte, was Sie machen können. Nichts Böses sagen. Nur sagen, bezeugen Sie es. Der Islam, ich sag mir, ein Mann, der ganz lange in Afghanistan als Missionar gelebt hat, sagt mir, er betet immer drum, dass einer der höchsten Mullahs zur Erkenntnis von Jesus kommt. Dann sagt er, das ist wie eine Mauer. Keiner kann den Mund aufmachen, weil sie alle in diesem Druck gefangen gehalten werden. Weh, einer bricht aus und dann droht ihm der Tod. Wenn ein Muslim abfällt, droht ihm der Tod. Und deshalb, viele Muslime suchen, er sagt, das war toll in Afghanistan, was wir Bibelkreise gemacht haben, aber keiner hat den Mut, auszubrechen aus diesen Mauern, in denen sie gefangen sind. Das ist ja alles nichts Wahrhaftiges. So eine verballhornte Bibel, der Koran. Das ist alles rumgedreht vom Isaak und was weiß ich, all das ist vertauscht und Jesus ist nicht am Kreuz gestorben und alles vertauscht. Und deshalb können sie nichts Größeres machen als ganz schlicht Ihnen erzählen, was Ihnen Jesus bedeutet. Und da kann Jesus das benutzen. So kommen heute überall in der Welt Menschen zum Glauben. Und jetzt ist doch wichtig, in der großen Not, der Bedrängnis, da haben es unsere Freunde auf der Insel Halmahera gesagt, wir haben es erlebt, wie plötzlich mitten in der Verfolgung eine große Erweckung kam. Die haben uns erzählt, dass selbst islamistische Terroristen sich bekehrt haben und heute als Evangelisten dort wirken, wo sie Kirchen angezündet haben, weil sie zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen sind. Das ist so wunderbar. Wir sollen nur nicht zurückweichen. Und dort sehen wir diesen jungen Mann bei Elisa, wie er dasteht in der großen Angst. Und der Elisa sagt, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Ja. Aber ich sehe sie doch nicht. Ich sehe sie. Jetzt kommt wieder das Problem unserer Augen. Ich sehe sie doch nicht. Jetzt möchte ich Sie nochmal fragen, ist Ihnen bewusst, dass Jesus alle Macht hat im Himmel und auf Erden? Auch wenn Sie meinen, Ihre Gebete seien nicht erhört. Er hat alle Macht. Und alle seine Verheißungen gelten Ihnen. Auch wenn die Heilung nicht kommt. Auch wenn die Not weitergeht. Wissen Sie das? Dass sie in des Hirten Arm und Schoß sind. Amen, ja, mein Glück ist groß. Das Lied, das wir gerade eben gesungen haben, ist mir so wichtig, weil so, sehr, so schön, diese beschwingte Melodie, in der es Freude in allem leide. Dass da der Liederdichter sagt, wenn wir dich haben, wenn wir bei Jesus sind, dann kann uns nicht schaden. Teufel, Welt, Sünd oder Tod, wie sie auch toben mögen. Du hast sie nennen, kannst alles wenden, wie auch heißen mag die Not. Drum werde ich ehren. Drum werde ich ehren. Und dann kommt dieses siegreiche Halleluja. Es ist ja interessant, dass in der Bibel im Neuen Testament das Wort Halleluja nur einmal vorkommt. Ist Ihnen bewusst? Im Neuen Testament kommt es nur einmal vor. Wo kommt es? In der Offenbarung 19, wie die Hure Babylon gestützt ist. Überall nicht, in den Evangelien nicht, Apostelgeschichte, in Paulus, nirgendwo kommt Halleluja. Im Alten Testament kommt es nur bei den Psalmen 105 bis 150. Ist alles in der Bibel. In dieser Welt ist das mit dem Halleluja noch ein bisschen schwierig. Man kann Halleluja singen, aber morgen weinen wir auch wieder, weil wir Schweres durchmachen müssen. Wir erleben die Macht von Jesus, das ist ganz wichtig. Wir werden einmal in der Herrlichkeit das große Halleluja singen. So als Händel in seinem Messias gibt, der hat es ganz richtig, wenn Sie die Abfolge beim Messias einmal sehen, dort hat es Offenbarung 9 sehen. Der große Endsieg, da das große Halleluja von Händel. Ganz wunderbar. Aber der Cyriakus Negas, der uns das Lied geschenkt hat, der hat schon gesagt, wir dürfen hier schon jubilieren, auch wenn der Teufel noch so viel Macht zu haben scheint. Auch wenn uns Not umgibt, singen wir die Loblieder. Leider ist das Lied von Philipp Friedrich Hiller nicht so vielen bekannt, aber ich singe es ganz arg gern. Es jammere, wer nicht glaubt. Ich will mich stillen. Mir fällt kein Haar vom Haupt. Ohn Gottes Willen. In Jesus habe ich hier das beste Leben und sterbe ich, wird er mir ein besseres geben. Und da heißt es, so wein ich, wenn ich wein, doch noch mit Loben. Das Loben schickt sich fein zu solchen Proben. Man kann den Kummer sich vom Herzen singen. Nur Jesus freut mich. Dort wird es klingen. Ganz wichtig, dass wir in dieser Nähe und Geborgenheit von Jesus leben. Jeden Augenblick sagen, Jesus, du bist da. Ich stelle mich unter deinen Schutz und deine Gegenwart. So hat Elisa gelebt. Der junge Mann hat es noch gar nicht verstanden. Bei uns ist mehr, weil wir den Herrn haben, in dem alle Macht ist, im Himmel auf Erden. Und dieser Jesus, der ist doch der, der mich lieb hat, der zu mir kommt wegen meiner Sünde, weil er die wegnehmen will. Der kennt auch meine Glaubensnot und er will mich festmachen, in Gewiss machen, er will mich trösten und sein Wort rede zu ihnen. Und das ist so wichtig, wirf dein Anliegen auf den Herrn, da darfst du es erfahren. Fürchte dich nicht, denn bei denen sind mehr als bei denen, die woanders sind. In der Bibel gibt es immer eine Unterscheidung, da wird gesagt, fleischlich betrachtet, kennen Sie das? Das nur fleischlich betrachtet, das heißt von unserer Persönlichkeit her, von unserer Ich-Persönlichkeit her, sehen wir alles ganz pessimistisch. Aber geistlich sehen wir es ganz anders, mit den Augen des Geistes. Und erinnern Sie sich auch noch an das Wort von Paulus, 2. Korinther 4, wo er sagt, wir sehen nicht auf das Sichtbare, Sichtbare vergeht, sondern aufs Unsichtbare. Und das Unsichtbare ist der Herr Jesus, der den Sieg errungen hat. Die schlimmste Bedrohung für die Christengemeinde, die hat sicher schon damals gleich in der Urchristenheit die Stadt Ephesus erlebt. Da ist der Domitian, der römische Kaiser gewesen, ein ganz wüster, schrecklicher Kerl, sah auch grausam aus. Der hat die schlimmste Christenverfolgung eingeleitet, noch viel schlimmer als beim Nero. Der Domitian war der erste römische Kaiser, der gesagt hat, ich bin Gott. Und hat die Christen gejagt und hat sie blutigst verfolgt. Nur den Johannes, den Evangelisten Johannes, der damals in Ephesus war, den hat er nicht packen wollen. Er hat gewusst, das gibt Schwierigkeiten. Dann hat er ihn auf die Insel Patmos gegeben. Und dort in Patmos hat Johannes die Offenbarung gesehen. Und das war für die Christen in dieser großen Glaubensanfechtung des römischen Staates und seiner Verfolgung so wunderbar. Ich sah ihn, Jesus, in seiner ganzen strahlenden Herrlichkeit, Offenbarung 1. Und dann geht's weiter. Dann sieh doch das Büchlein, das geheimnisvolle Büchlein mit den 7 Siegeln. Wer kann es öffnen? Das sind die Geheimnisse der Weltgeschichte, die großen Rätsel, wie geht denn das alles weiter? Und ich weinte sehr, weil niemand es öffnen konnte. Und dann sagt der Engel, weine nicht, es hat überwunden, der Löwe aus Juda. Und er will einen Löwen sehen und dreht sich rum. Und dann sah er ein geschlachtetes Lamm, ein Lamm wie geschlachtet. Das Lamm, das würdig ist zu nehmen, das ist Jesus, der Gekreuzigte, der den Sieg errungen hat, der seine Weltgeschichte zu Ende führt. Und darum wissen wir es, auch wenn die Völker toben, der führt es herrlich hinaus. Und er führt ihre Sachen herrlich hinaus, wo sie es Jesus anbefehlen. Wir sehen es nicht. Und doch ist viel realer, als wenn wir es sehen können. Das, was wir sehen, das könnte ja noch getäuscht sein. Aber das Herrliche ist, dass der Sieg von Jesus feststeht. Und darum hat Elisa gebetet, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Und plötzlich sieht dieser Diener den ganzen Berg voll feuriger Rosse und Wagen. Also in den meisten Fällen werden Sie das nicht erleben, brauchen Sie auch gar nicht. Es ist genügend, dass der Herr es uns an diesem Diener gezeigt hat. So ist wirklich. Und wir sehen auf die unsichtbare Wirklichkeit, die uns umgibt. Denken Sie mal, wenn Sie Angst überfällt, Jesus ist doch da, mit seiner ganzen Macht. Wenn Sie ins Krankenhaus kommen, ach, gucken Sie nicht auf die kalten, weißen Wände, sondern wissen, Jesus ist da, mit seinen starken Händen. Er führt die Hände des Operateurs. Ich darf auf ihn blicken, er ist da. Ich sehe nicht, aber ich weiß es doch. So hat er es doch versprochen. Niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Das ist doch wahr. Sein Wort kann gar nicht gebrochen werden. Das ist gültig. Da dürfen Sie sich drauf verlassen. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden. Teufel, Welt, Sünde oder du hast alles in deiner Hand, Herr. Darum will ich jubilieren. Das ist jetzt noch das Letzte, was mir wichtig ist. Dass wir nicht zurückweichen, sondern mutig vorwärts. Elisa ging mit seinem Diener auf dieses Heer der Syrer hinzu. Und er führt sie in die Stadt. Der Herr hat sie mit Blindheit geschlagen. Verstehe, wer es will. Gott kann das so wunderbar noch machen. Es wäre ganz schlimm, wenn wir bloß da hocken würden und sagen, jetzt machen wir gar nichts mehr. Nein, wir wollen fröhlich unsere Straße ziehen. Wissen Sie, weil der Herr Jesus uns mutig macht. Jetzt will ich Ihnen noch ein paar biblische Beispiele geben. Denken Sie mal, der Abraham. Der hat durch seinen Glauben Mut gehabt, sein vertrautes Heim zu verlassen. So wie unsere Missionare, die hinausgehen in eine schwierige Situation draußen. Alles verlassen, weil der Herr sie gerufen hat. Abraham glaubte dem Herrn. Was für Mose? Er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Ja, das war ja so schlimm, als das Meer vor ihnen lag, die Philister, die Ägypter hinter ihnen waren und die Felswände an der Seite war kein Entkommen. Er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Ja, so wollen wir es machen. An den Herrn Jesus halten, wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen. Und Sie dürfen wissen, es wird herrlich, Sie werden einmal in der Ewigkeit, das darf ich Ihnen heute schon sagen, werden Sie sprechen, wohlgetan. Super. Wie es der Herr mit meinem Leben gefügt hat. Meine Schwiegermutter hat immer so furchtbar Angst vor dem Sterben gehabt. Sie war noch fit und hat noch mitgesungen im Chor bei uns in der Gemeinde. Aber sie hat gesagt, ich habe so Angst. Das kam auch davon her. Sie wohnt im Altenheim, da musste sie immer durch das Pflegeheim durch. Da hat sie sich immer so ausgemalt, wie das alles. Sie, oh, ich habe so Angst, was kommt. Und der Herr hat sie mit einer Embolie schlafend heimgeholt. So sage ich immer, macht euch doch kein Bild von der Zukunft, sondern vertraut dem Herrn, gebt euch ganz in die Hand dieses Herrn. So wie es dieser Elisa seinem Diener sagt, bei uns sind doch viel mehr. Und auch wenn es der Herr uns nicht sehen lässt, er lässt uns in dieser Welt viel noch nicht sehen, weil er will, dass wir glauben. Schauen kommt in der Herrlichkeit, das Schauen. Dort werden wir Jesus sehen in der Herrlichkeit. Alle Jesusbilder und alle Visionen von Jesus kommen nicht an das heran, was es einmal sein wird, wenn wir ihn sehen in seiner ganzen Schönheit. Den Herrn Jesus selber mit der Dornenkrone und seiner unendlichen Liebe. Und wir dürfen es heute schon wissen, dass ich in ihm geborgen sein darf und in ihm Frieden habe und er mich so wunderbar nimmt. Und jetzt möchte ich nur, dass wir so mutig vorwärts gehen, wie der Abraham. Oder wie der Mose. Der Mose wusste ja gar nicht, wie das Abenteuer endet. Luther hat einmal auf der Feste Coburg in einem Brief geschrieben, Feste Coburg, das müssen Sie wissen, unsere Franken, die aus Nürnberg kommen, die kennen ja die Feste Coburg, da müssen wir hin, da hat es ein Lutherzimmer. Das war der äußerste Punkt, wo Luther beim Reichstag zu Augsburg sein konnte. Er war ja noch unter Reichsacht gestanden und der Kaiser hat damals 1530 alle Fürsten Deutschlands zusammengerufen und wollte die Reformation endgültig ausblasen. Und das sind Melanchthon und einige mutige Leute nach Augsburg gegangen, die Stadt Ulm. Es sind ganz wenig Reichsstädte gewesen. Es war nur der Philipp von Hessen, die ganz wenig, die gewagt haben, dem Kaiser überhaupt zu trotzen. Und da hat Luther jeden Tag Trostbriefe geschrieben. Ein ganz wunderbares Büchlein, die Briefe Martin Luthers von der Feste Coburg. Und da hat Luther immer Angst gehabt, der Melanchthon gibt nach in der Sache des Evangeliums, weil der Kaiser ihn bedroht, aus Angst um sein Leben, sagt, das darfst du nicht. Und dann hat er ihm gesagt, denk an den Mose. Der Mose wusste nicht, wie die Sache ausgeht, 40 Jahre durch die Wüste zu ziehen. Er hat nur gewusst, der Herr führt mich. Und dann ist er losgezogen und wusste nicht, was kommt. Und er glaubte dem Herrn, er hielt sie an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Das war Luthers Zuspruch. Und ich finde, das ist so wunderbar für uns auch in der Sache, wo Sie jetzt heute drinstecken. Was Sie bekümmern mag und was Ihnen Angst macht, gehen Sie fröhlich Ihren Weg weiter und vertrauen Sie diesem Herrn Jesus, der Sie herrlich führt und der Sie wunderbar führt an seiner Hand. Wirf dein Anliegen auf den Herrn. Sie Mut haben, an was können wir uns denn halten? An seine herrlichen Zusagen, die uns der Herr Jesus gegeben hat, in der Bibel. Ich nehme da immer die Farbstifte und streiche sie mir an, damit man sie in den Notstunden schneller findet. Und ich freue mich auch immer wieder, wenn man dann Besuche macht und so ein Bibelwort oder so ein Gesangbuchvers einem zuspricht, wie das auf einmal Glauben wirkt und wie das Wort Gottes wirklich schafft, weil der Geist Gottes das im Gewissen der Leute bestätigt, ja, ich bin geborgen, ja, ich bin getrost. Ich darf mich ganz freuen und dann können wir schon unseren Lobgesang anstimmen, hier in dieser Welt, angesichts der ganzen Gefahren, die uns bedrohen. Wie die Miriam, die ihre Pauken dabei hat und auf die Pauken reingehauen hat und ihre Lieder gesungen hat. Wir haben einen herrlichen Herrn, der uns führt und dem wir uns ganz anvertrauen können. Der ganze Berg voll von feurigen Rossen und Wagen. Ach, was sind wir oft für kleinmütige, zagende Leute. Wir wollen ganz anders dem Herrn Jesus trauen und freuen uns, dass er uns solche Ermutigungen in seinem Wort gibt. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns diesen Zuspruch gibst, diese Ermutigung. Und wir wollen vor dir auch unseren Kleinglauben, ja unseren Unglauben bekennen. Das ist Sünde. Wenn wir dir nicht trauen, wo du es doch uns auf allen Seiten deines Wortes immer wieder zusprichst. Dass dein Wort wahr ist und nicht trügen kann. Dass du gewiss das einlösen wirst, bei jedem von uns. Und je größer unsere Schuld und unsere Gottesferne ist, umso wunderbarer willst du dich uns offenbaren. Ach ja, wir wollen mehr auf dein Wort schauen, auf dich, den Unsichtbaren, dir vertrauen und fröhlich unsere Wege gehen, mit allem, was jetzt vor uns steht. Wir wollen besonders für die beten, die in nächster Zeit schwierige Wege haben, in ihrer Krankheit oder in Operationen oder Veränderungen mit dem Wohnsitz. Gib ihnen Mut und Freude, jetzt fröhlich diesen Weg zu gehen, unter deiner segnenden Hand. Niemand kann uns schaden, weil wir dich haben. Amen.